together, talked about being so free. Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoom-Fenster neben mir ist wie immer die Brenda. Hallo Brenda.
Hallo Christiane.
Im Zoom-Fenster unter uns ist unsere heutige Gästin und zwar ist es heute die Marie. Hallo.
Hallo zusammen.
Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Es ist mal wieder so, dass wir eine ehemalige Arbeitskollegin von mir eingeladen haben. Also wir kennen uns schon von früher. Und du hast jetzt aber ein bisschen einen anderen Weg eingeschlagen, über den wir heute reden wollen. Du bist nämlich, wie es auf deiner Homepage steht, Interior-Enthusiastin, die ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht hat. Und das ist eine super gute Catchphrase. Und wenn man sowas liest, denkt man sich, ah, machen wir einen Podcast darüber. Also nur, um das mal so kurz zu erklären, du bist Jägerin und Sammlerin von Vintage-Möbeln und Contemporary-Möbeln. Was schon ziemlich cool ist, hast dein eigenes Geschäft eröffnet, mitten in der Pandemie. Und deswegen reden wir heute darüber. Und worüber wir noch reden wollen, erklärt jetzt die Brenda, die das Thema vorstellt.
Genau. Bevor ich das Thema vorstelle, möchte ich noch kurz was einwerfen, noch ganz schnell. Und zwar heute ist ja, also wenn dieser Podcast rauskommt, ist der 12. September. Und am 13. September ist nämlich der Geburtstag meiner Mutter. Und deswegen haben wir gedacht, Happy Birthday, nachdem wir eigentlich nur unseren Eltern zum Geburtstag gratulieren hier.
Ja. Happy Birthday.
Bleiben wir bei der Tradition, also alles Gute. Und switch jetzt auch schon zum Thema, und zwar das Thema für heute ist, wohnst du noch oder lebst du schon, wenn Wohnen zur Leidenschaft wird? Der Schritt in die Selbstständigkeit ist immer auch ein Schritt ins Ungewisse. Du hast dich mit deiner Leidenschaft zu Vintage-Möbeln und schönem Wohnen in die Selbstständigkeit gewagt und das in einer Zeit, in der eigentlich jeder zumindest ein Möbelstück vom großen Schweden hat oder auch über Nacht einen neuen Tisch auf Amazon bestellt. Über all diese Dinge wollen wir mit dir heute sprechen und vielleicht auch über das Thema, wie Pandemie unseren Blick auf die eigenen vier Wände verändert hat. Wir fangen aber wie immer an mit den Questions to go und die Christiane hat die erste.
Genau. Bist du bereit?
Ja.
Sehr gut. Film oder Serie?
Serie.
Ausschlafen oder früh aufstehen?
Ausschlafen auf jeden Fall. Nie früh aufstehen.
Inspiration hole ich mir durch?
Flohmärkte, meine Mama, durch die Wohnungen, wo ich oft Möbel abhole und klassisch Pinterest.
Als Kind wollte ich werden?
Also ich habe immer Malerin gesagt, aber ich wollte nicht Malerin und Anstreicherin werden, sondern Künstlerin. Also jemand, der seinen Beruf mit Malen zubringt, mit Zeichnen, mit ja, kreativen Zeugs.
Der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
Nimm nicht immer alles so ernst. Und mach dir nicht so viel Kopf über Kleinigkeiten, die nach einmal schlafen unbedeutend sind.
Womit kann man dir eine Freude bereiten?
Mit gutem Essen.
Wenn du ein Video haben könntest von einer Situation deiner Wahl aus deinem Leben, welche wäre es?
Also leider sind meine Kindheitsvideos alle irgendwie abhanden gekommen und ich würde mich eigentlich gerne als Kind wiedersehen. Aber ja, also ich würde mir gerne die Videos wieder zurückwünschen. Ja. Es ist irgendwie lustig, wenn man sich selber als Kind sieht, weil es so vertraut, aber doch irgendwie fremd. Also, ja.
Abschalten kann ich am besten bei?
Beim Schlafen. Wie beim Serienschauen oder beim Lesen. Ich bin leider nicht, also ich bin immer ein bisschen ein unruhiger Geist, deswegen fällt es mir generell sehr schwer abzuschalten. Aber auch zum Beispiel, wenn ich jetzt im Urlaub bin, dann geht das schon so nach ein, zwei Wochen. Kann ich schon gut abschalten. Wenn man ein bisschen weg ist von dem, also auch physisch weg ist von seinen ganzen Problemchen und von, ja, von den Herausforderungen, die man so täglich zu meistern hat, da kann ich ganz gut abschalten eigentlich.
Welches Lied darf auf keiner Playlist fehlen?
Ach, das ist schwierig. Ich habe so viele Lieblingslieder. Ich weiß leider nicht, wie es heißt. Es ist so ein 90er-Jahre-Banger. Freed from Desire. Das, ich weiß aber nicht, wie es heißt. Desire wahrscheinlich, aber keine Ahnung, wer das singt. Ich höre sie immer noch auf Spotify, das liebe ich, das ist mein Lieblingslied.
Danke sagen möchte ich?
Danke sagen möchte ich an meinen Vater, der mich eigentlich immer unterstützt hat und an den ich mich eigentlich immer wenden kann, wenn ich irgendwie Rat brauche oder ja, irgendwas am Herzen habe. Und an meine Schwester, die auch eigentlich immer an meiner Seite ist und immer an meiner Seite war und vor allem auch an meinen Freund, weil der mir auch tatkräftig bei meinem Business auch geholfen hat. Und was der schon alles gemacht hat, ist eh ein Wahnsinn. Alleine hätte ich, also ohne ihn hätte ich es nicht geschafft.
Und wie trinkst du deinen Kaffee?
Mit viel Milch und viel Zucker. Weil eigentlich mag ich keinen Kaffee. Deswegen musst du immer möglichst wenig nach Kaffee schmecken, dann finde ich ihn okay. Oder Cold Brew finde ich auch okay. Oder, nein, noch besser, ein Espresso Martini. So trinke ich meinen Kaffee. Aber natürlich nicht jeden Tag. Nur hin und wieder.
Perfekt, questions to go, damit gemeistert. Kommen wir gleich zur ersten großen Milch- und Zuckerfrage, die da lautet, was ist so der beste Kaffee oder Espresso Martini, den du jemals getrunken hast? Weil da geht es ja trotzdem darum, irgendwie nicht, wie er wirklich geschmeckt hat, sondern um die Umgebung oder mit wem man den getrunken hat.
Den besten Espresso Martini, den ich je getrunken habe, war tatsächlich, den hat mir eine Freundin erst letztens auf einer sehr lustigen Geburtstagsfeier gemacht, wo ich bis um 4 in der Früh war. Und normalerweise bin ich kein Mensch, der bis um 4 in der Früh auf Partys bleibt, also ich gehe immer relativ früh heim, aber das war so, es war einfach so lustig und es war auch einer der wenigen Partys, auf die ich war seit der Pandemie und deswegen habe ich das noch mehr genossen eigentlich, weil man mal wieder Leute auch gesehen hat, die man schon länger nicht gesehen hat und wieder tratschen konnte und das war so der letzte, also das war so der beste Kaffee in letzter Zeit, den ich getrunken habe.
Es hilft auch dann ein Espresso Martini, damit man bis um 4 Uhr durchhält.
Genau. Und dort gab es auch voll gutes Essen. Boah, also Party war cool.
Deine Leidenschaft ist ja Interior und Vintage-Möbel und so weiter, haben wir schon besprochen. Und das ist von dieser Party erzählt. Wenn man dich auf eine Party einlädt, gehst du dann auf die Wohnung und sagst, Ikea, Amazon, könnte man besser machen? Oder wie kann man sich das vorstellen, wie das so ist in deinem Leben?
Nein, ich will niemanden judgen, der IKEA-Möbel zu Hause hat, weil ich habe sie selbst zu Hause. Also jeder hat ein IKEA-Möbel zu Hause, glaube ich. Also ich kann mir nicht vorstellen. Oder mehrere, ja. Also mindestens eins. Also jeder hat mindestens ein IKEA-Möbel zu Hause. Der ist schon so fest verankert in unserer Kultur auch irgendwie. Ich schaue mir natürlich gerne Wohnungen an und es ist immer interessant zu sehen, wie Leute, die man noch nicht kennt oder nicht so gut kennt, sich einrichten. Es passt doch meistens zu den Leuten, also sie spiegeln schon in ihrer Einrichtung auch ihre Persönlichkeit wieder, das habe ich schon gemerkt. Besser machen? Nein, weil ich finde, jeder hat seinen eigenen Stil und ich mag es nur nicht, wenn es unaufgeräumt ist, das mag ich nicht. Da denke ich mir dann schon so, hätte die Person vielleicht doch noch aufräumen können, bevor sie jemanden einlädt, aber das kommt auch nicht so oft vor. Aber sonst so vom Einrichtungsstil oder so, es gibt so viele verschiedene Stile und ich finde, wenn es zu der Person passt, dann passt. Also da gibt es kein Judgment von mir, gar nicht. Oder Verbesserungsvorschläge. Wenn jetzt die Person auf mich zukommt und sagt, okay, Marie, wie kann ich das besser machen, bla bla, also helfe ich der Person natürlich gerne. Aber ich würde jetzt nicht von selber zu irgendjemandem kommen und sagen, ah, deine Wohnung sieht furchtbar aus oder ich weiß nicht. Da könnte man noch das und das verbessern, weil die, ja, fühlt sich vielleicht auch vor den Kopf gestoßen oder so, weil sie sich schon jahrelang überlegt hat, wie sie ihre Wohnung oder ihr Zimmer einrichtet und dann komme ich und sage mir, das kann man schon besser machen. Also das würde ich eigentlich nicht unbedingt machen. Denken ist natürlich was anderes, als dann wirklich sagen, aber eigentlich denke ich mir immer so, coole Einrichtung passt zu dir.
Und wie ist der Schritt von Interessieren von Möbel und über Möbel und Einrichtung zu sich selbstständig machen damit? Weil das ist ja doch irgendwie, also ein Hobby zu haben oder eine Leidenschaft, ist ja schon nochmal ein Unterschied zum Beruf zu machen.
Ja, ich habe halt auch ein bisschen gemerkt, dass Vintage-Möbel und generell diese ganze Vintage-Kultur, sage ich, ich nenne es jetzt einfach mal Vintage-Kultur, in den letzten Jahren total geboomt hat. Also ich weiß noch, ich habe immer schon Vintage toll gefunden und ich liebe einfach die Designs aus den 60ern und 70ern und 50ern teilweise auch. Und ich habe schon mit 15 oder so geschaut, dass ich irgendwie, also ich habe bei der Kleidung angefangen quasi, weil es halt günstiger als Möbel, dass ich in Vintage-Läden gehe und da irgendwie was raussuche, was halt nicht jeder anhat, weil wenn du jetzt zum Beispiel in ein 0815-Geschäft gehst und dir was kaufst, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass andere Personen diesen Stil auch tragen. Also ich wollte immer ein bisschen aus der Masse herausstechen quasi, damit das so gelungen ist. Das war eigentlich meine Urmotivation, Vintage kaufen zu gehen, weil ich halt ein bisschen exzentrischer sein wollte. Und genau mit der Mode hat es eigentlich angefangen und dann durch, wenn man auf Flohmärkte geht, dann kommt man halt auch mehr mit Interior oder halt mit Möbeln in Berührung oder mit Wohnaccessoires und so. Und ja, wie gesagt, ich habe dann gemerkt, dass das irgendwie in den letzten 15 Jahren total geboomt hat, vor allem in den letzten 5 bis 10 Jahren eigentlich wirklich sehr beliebt geworden ist, das Thema auch Vintage beziehungsweise Secondhand. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, es ist ziemlich hart umkämpft eigentlich, diese ganzen Möbel, aber ich habe ein gutes Auge dafür und ich staub schon oft auch Schnäppchen ab. Und warum mache ich das nicht zum Business, wenn ich kann jetzt nicht meine ganze Wohnung mit lauter Möbeln füllen, die ich auf Willhaben finde. Irgendwann ist quasi mein Platz auch verbraucht, deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich einen Shop, wo ich immer wieder wechseln kann quasi, wo ich das Interior immer wieder wechseln kann, wo es immer wieder anders ausschaut, wo ich mich dann auch wohlfühlen kann. Also ich gehe auch gerne in meinen Shop und, keine Ahnung, bleib da und mache meine Büroarbeit zum Beispiel. Ja. Also das mache ich nicht immer zu Hause, sondern ich setze mich manchmal einfach gerne in den Shop, weil ich mich hier auch wohlfühle. Es ist für mich wie ein zweites Wohnzimmer eigentlich. Nur, dass sich halt ständig verändert und das ist halt auch irgendwie cool, wenn du einen Raum hast, der sich ständig verändert. Das kannst du natürlich bei deiner eigenen Wohnung nicht unbedingt so oft machen, weil ja, es ist auch unökologisch eigentlich und halt kostentechnisch nicht möglich. Ja. Ich habe mir halt einfach gedacht, wenn ich schon merke, dass das so in den Köpfen mittlerweile ankommt von den Leuten, dass es auch nachhaltiger ist, Secondhand zu kaufen etc., dann gibt es da sicher eine große Nachfrage und dann freue ich mich sicher, wenn ich die Leute mit neuen alten Möbel quasi glücklich machen kann.
Was genau versteht man jetzt eigentlich unter Vintage-Möbel? Also gibt es da irgendwie so eine Zeitspanne, wo man zurückgeht, sagt, ab da ist es Vintage oder wie macht man das aus?
Und die Anschlussfrage wäre, was ist der Unterschied zu Secondhand?
Okay, also wann ist es Vintage quasi? Also ich würde mal sagen, so beim Möbeln ab mittlerweile schon die 90er Jahren oder frühen 90er Jahre. Das Problem ist halt, dann kam IKEA, oder dann hat IKEA geboomt und dann gab es nur noch dieselben öden Billigregale und dieselben, keine Ahnung, wie sie alle heißen, Kallax, Malm, whatever. Und vor allem ist halt, also kam auch die Massenproduktion oder Massenkonsumation von Möbelstücken und von Interior. Und es kann sich halt heutzutage kaum jemand leisten, sich ein Möbelstück beim Tischler fertigen zu lassen. Oder das will sich auch keiner leisten, ja. Weil wir doch auch durch diese schnelle Konsumgesellschaft immer was Neues haben wollen. Ich meine, ich habe es jetzt gerade vorher selber gesagt, ich liebe es, wenn das ein bisschen wechselt. Andere, also die Leute, bei denen ich die Möbel abhole, die haben die teilweise schon seit 60 Jahren in ihrer Wohnung stehen gehabt. Also das kann man sich ja heutzutage eigentlich gar nicht mehr vorstellen, dass man 60 Jahre dieselbe Einrichtung oder 50 Jahre, egal, dieselbe Einrichtung hat. Genau, aber zurückzukommen auf die Frage. ich würde sagen, ab 90er Jahre dann, also das späteste ist 90er Jahre und das früheste von Vintage würde ich sagen, dass es 50er Jahre ist. Weil alles, was davor war, würde ich eher in die Antiquitätensparte einordnen. Also ja, so von Vintage zu Secondhand eigentlich gar nichts, weil Secondhand ist quasi ein Überbegriff. Secondhand ist etwas Gebrauchtes, was schon mal in irgendeiner Hand war. Also ist jetzt die 1:1 Übersetzung, dass jemand schon mal besessen hat quasi. Und darunter gibt es halt Vintage und Antiquitäten und
alte Billigregale.
Ja, ist auch Secondhand. Also ja. Wenn du jetzt zum Beispiel was so viel haben, einen IKEA-Kastel kaufst, ist es auch Secondhand, weil es halt schon vorher jemand besessen hat. Du verbrauchst eigentlich keine neuen Ressourcen, indem du, also wenn du was Neues kaufst, quasi verbrauchst du neue Ressourcen. Wenn du was Secondhand kaufst, dann ist dieses Teil ja schon hergestellt worden. Und das ist eben auch dieser ökologische Aspekt ist mir halt auch wichtig. Also ich hätte jetzt, glaube ich, kein Möbelgeschäft aufgemacht, was komplett neue, also wo nur neue Möbel drinnen stehen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Außer sie sind komplett nachhaltig gefertigt, aber nachhaltige Forstwirtschaft ist echt teuer. Also das kann sich dann kaum wer leisten. Dann müsste man schon so ein bisschen ins Luxussegment gehen und so. Und eigentlich will ich den Zugang schon, also ich möchte halt, dass viele Leute einen Zugang haben auch zu Vintage-Möbel. Deswegen sind meine Preise jetzt teilweise eh auch hoch, aber teilweise, ich versuche halt so eng zu kalkulieren wie möglich, dass die Preise sich in einem okayen Rahmen befinden, weil es gibt auch andere Shops, die, ja, da gehst du rein, schaust dein Möbelstück an und gehst gleich wieder raus, weil du denkst, was kann ich mir, wie soll ich mir das leisten? Also, ja.
Und wenn wir jetzt nochmal kurz einen Schritt zurückgehen, also du hast einfach, ja, du hast selber gerne Vintage-Möbel geschaut und irgendwann war deine Wohnung dann halt schon ausgelastet. Und dann hast du beschlossen, du machst einen Shop. Und das war, man kann sich ja die Möbel auch anschauen, soweit ich das verstanden habe. Also du hast schon einen eigenen kleinen Shop auch. Und warum nicht online zum Beispiel? Also wie hast du dich da entschieden, wie das ausschauen soll?
Das hat sich einfach total gut ergeben, weil mein Freund sich selbstständig gemacht hat, davor schon. Und der ein Shoplokal bei uns ums Eck gesehen hat, was halt schon länger leer stand, ich glaube ein Jahr. Und dann hat er das halt angefragt und es war tatsächlich noch frei und die Miete war auch in Ordnung, also leistbar für eine Person, sage ich jetzt mal. Und am Anfang also es war eigentlich ganz ursprünglich nur als Zwischenlösung gedacht, dass wir unsere, also damals noch wir, ich mit meiner Geschäftspartnerin, hat er gemeint, wir können da die Möbel ausstellen oder wir stellen ihm die Shop-Einrichtung zur Verfügung und er verrechnet uns halt Untermiete. Und er hat dann aber gemerkt, okay, er braucht gar nicht den ganzen Platz von dem Shop. Wir haben dann halt einen Teil, also der Shop ist ein bisschen so in zwei Räume geteilt und wir haben dann den kleineren Teil eigentlich behalten. Und der ist halt bis jetzt mein Teil. Das sind 4 Quadratmeter, also 20 Quadratmeter oder so, wenn überhaupt. Und genau, warum Shop, hat sich ergeben. Hat sich gut ergeben damals. Und natürlich, man kann es auch, also wahrscheinlich wesentlich günstiger wäre es, sich irgendwo ein Lager zu mieten in Wien, weil Shopflächen sind wesentlich teurer als Lagerflächen. Aber wir haben damals auch geschaut und es ist extrem schwierig, ein passendes Lager zu finden, das nicht irgendwo am Rand von Wien ist und wo man dann eine Stunde mit dem Auto oder so hinfahren muss. Natürlich auch für die Kunden. Also ich wollte auch, dass das ein bisschen zentraler ist und gut mit den Öffis zu erreichen, weil wenn du kein Auto hast, wenn ich mir jetzt einen Lagerplatz irgendwo in einem Industriegebiet miete und sage, okay, könnt ihr euch die Sachen dort anschauen, gibt es einige Leute, die haben einfach kein Auto und wie kommen die dann dorthin? Also da müssen sie eine Stunde hinfahren. Also das weiß ich nicht, da würde ich mir auch zweimal überlegen, ob ich mir das antue, um ein Möbelstück anzuschauen. Ja, deswegen war es mir auch wichtig, da ein bisschen in Wien zentral zu sein und lokal auch gut erreichbar öffentlich für die Leute, die einfach, ja, kein eigenes Auto haben oder sich auch keins leihen wollen.
Es ist noch immer so ein bisschen bei Möbel, dass die Leute nicht einfach so schnell online was kaufen, sondern schon sich das anschauen wollen. Weil ich glaube, es gibt irgendwie viele Dinge, die man locker online kauft und überhaupt nicht darüber nachdenkt, wie groß das jetzt ist oder wie das jetzt genau ausschaut. Aber vielleicht bei Möbel stelle ich mir das schon schwierig vor, dass man das einfach kauft, ohne gesehen oder angegriffen zu haben.
Ja, das stimmt auch. Da ist die Haptik auch sehr wichtig. Also mir ist persönlich ist es auch wichtig, die Sachen zu sehen, bevor ich sie kaufe. Und es ist halt auch schwierig, Möbel wieder zurückzuschicken, weil wenn du dir jetzt ein Kleidungsstück bestellst oder, ich weiß nicht, irgendwas Kleines halt, ein Schmuckstück, wenn es dir nicht gefällt, schickst du es einfach zurück. Brauchst du nicht viel, brauchst einen kleinen Karton fertig. Beim Möbelstück, schwierig, das zurückzuschicken. Plus die Kosten muss man halt auch übernehmen und Spediteure sind nicht gerade günstig. Und ja, deswegen geht die Tendenz eher dazu, dass man es sich zuerst anschaut, bevor man was kauft. Deswegen glaube ich auch eher, dass meine Möbel, also die Möbel generell, weil man bei Vintage-Möbel ist es ja auch so, du weißt nicht wirklich, wie stark sind die Gebrauchsspuren. Klar, ich versuche es in den Fotos, die ich mache, immer gut abzubilden, aber live ist es halt trotzdem nochmal den Gesamteindruck zu sehen, wie dieses Möbelstück wirkt und in welchem Zustand es ist, glaube ich, auch wichtig für Kunden von mir. Also, ja.
Und nach welchen Kriterien suchst du denn die Möbel aus, die bei dir zu kaufen sind?
Sie müssen auf jeden Fall eben Vintage sein, das heißt bis in die frühen 90er Jahre. Ich habe aber eigentlich gerade das Jüngste, was ich habe, ist ein Couchtisch aus den 80er Jahren. Ansonsten ist eigentlich alles aus den 50er bis 70er Jahren. Genau bestimmen, wann genau das jetzt rausgekommen ist oder hergestellt wurde, ist extrem schwierig. Also da gibt auch immer nur eine Spanne an. Ich mache das auch eigentlich eher so am optischen Fest, dann so ein paar Grundsätzen im Design. Ist es jetzt aus den 50ern, ist das aus den 60ern, ist das aus den 70ern, beziehungsweise Natürlich muss man auch recherchieren zu den Möbelstücken. Da gibt es eh einige Seiten im Internet, wo man gut recherchieren kann, und ein paar Bücher habe ich auch. Und ich wähle die Möbelstücke eigentlich nach Optik aus. Also was mir gefällt, quasi kommt in den Shop. Ist vielleicht irgendwie ein bisschen komisch auch. Es ist auch nicht so, dass mir, wenn mir jetzt was nicht hundertprozentig gut gefällt, aber ich weiß, okay, das kommt gut an, kommt es auch in meinen Shop, ja. Aber eigentlich ist es so, wenn mir das Teil gefällt, dann kommt es in den Shop. Und oft sind es halt auch Designerstücke, die mir gefallen, weil die halt, ja, Design ist halt was anderes als irgendein No-Name-Manufacturer. Das merkt man halt einfach. Genau so gehe ich eigentlich vor. Und natürlich geht es dann auch um die Gebrauchsspuren und so, wenn jetzt zum Beispiel was mit Wasserschäden oder so, das kaufe ich nicht, weil das ist fast, also da muss man so viel Zeit, das ist was für eine Privatperson, die sich gern mit dem Thema Möbelrestauration oder sowas beschäftigt, aber für mich, für mein Business ist das nichts, weil da müsste ich so viel Zeit und so viel Geld rein investieren, das kauft mir dann im Endprodukt keiner ab. Oder wenn jetzt extrem starke Kratzer oder so, einfach extrem starke Gebrauchsspuren beim Möbelstück zu sehen sind, wo ich genau weiß, okay, das schaffe ich nicht, dass das wieder so aussieht, dass es halt zu einem Preis verkaufbar ist, den ich auch rechtfertigen kann.
Und also wie kann man das vorstellen? Also du machst das Internet in Form von Willhaben unsicher, und wo bekommst du deine Möbel her und wie gehst du davor? Also gehst du auf jeden Flohmarkt und bist du irgendwie in ganz Osteuropa unterwegs und Wien und Österreich? Oder wie funktioniert das für dich, dass du neue Möbel für deinen Shop findest?
Ja, also Willhaben ist ein großer Player natürlich, aber ich gehe jetzt nicht auf Flohmärkte irgendwo in Tschechien oder so. Also ich schaue, dass ich die so lokal wie möglich source, meine ganzen Sachen. Einerseits, weil ich keine Lust habe, so lang zu fahren. Andererseits, weil man natürlich, wenn man das irgendwo her hat, die Spritkosten und die Zeit auch ein bisschen kalkulieren muss und müsste, und dann wären die Preise wieder so hoch. Und der dritte Punkt, warum ich das einfach nicht mache, ist, dass ich einfach auch, es ist auch aus Zeitgründen. Ich habe nicht so viel Zeit. Also wenn wir das jetzt so, weiß ich nicht, zwei, drei Leute machen würden, würde ich sagen, ja, da geht sich das schon aus. Eine Person ist quasi nur für das zuständig oder ausschließlich für das zuständig. Die Nachbarländer von Österreich abzuklappern oder auch mal nach Skandinavien zu fahren und dort einzukaufen, weil in Skandinavien gibt es halt viel mehr die ganzen dänischen, skandinavischen Vintage-Möbel sind halt extrem beliebt und da gibt es halt viel mehr. Also die haben das in Masse produziert. Das wurde nicht so viel exportiert nach Österreich. Da gibt es einfach weniger. Aber ja, es geht mir, wie gesagt, auch ein bisschen um den CO2-Ausstoß, den ich möglichst gering halten will. Wo natürlich dann das Problem auftaucht, die Sachen sind endlich. Es gibt nicht so viel mehr am Markt. Es ist heiß umkämpft, man muss echt schon schauen, dass man schnell ist und dass man eigentlich die ganze Zeit quasi online ist und sich so schnell wie möglich die Sachen schnappt, bevor sie jemand anderer wegschnappt. Das ist auch mehr Arbeit, glaube ich, als man denken kann, würde auf den ersten Blick, dieses Finden und Suchen und Kommunizieren und Abholen und so. Also das ist, ich glaube oft, dass die Leute sich das einfacher vorstellen, als es ist.
Ich glaube, jeder, der schon mal viel haben will, weiß, dass es nicht einfach ist.
Ja. Aber ich habe schon den Eindruck, oft, wenn ich mit Personen rede, dass sie glauben, dass das sehr einfach ist. Und natürlich hat man dann irgendwann einmal auch Kontakte oder die Leute kommen auf dich zu, wenn sie irgendwas zu verkaufen haben. Da habe ich auch schon einiges gekauft von Personen, die auf mich zugekommen sind, aktiv und gesagt haben, okay, ich habe das und das Stück, kauft sie auch. Habe ich gesagt, ja, immer bitte, wenn, also auch ein Aufruf, falls das irgendwer hört, er hat gerade einen Nachlass zu verwalten oder so, ihr könnt es mir gerne schreiben, WhatsApp oder eine Mail. Ich kaufe gerne an.
Also angenommen, du machst einen total schönen Wochenendurlaub in St. Pölten. Und dort ist dann angeschrieben, Samstag Vormittag großer Flohmarkt. Kannst du vorbeigehen oder und kannst du Urlaub machen oder gehst du hin und sagst, ich muss doch schauen?
Also auf jeden Fall würde ich das nicht. Und ein schönes Wochenende in St. Pölten. Guter Witz, nein, Scherz. Das könnt ihr auch rausschneiden, ich will keine St. Pölten. Mein Gott, ich habe das studiert, das war die schrecklichste Zeit, deswegen, ich hasse St. Pölten. Aber ich habe tatsächlich schon mal in St. Pölten was gekauft, einen ziemlich geilen Tisch, bei einem Flohmarkt.
Ah, siehst du?
Also, aber da waren wir nur zufällig, sind wir da vorbeigefahren.
Vielleicht solltest du doch ein Wochenende in St. Pölten machen.
Ja, mein Freund so, oh, ich habe zu meinem Freund so, können wir da kurz hinschauen? Aus kurz wurde, glaube ich, 2 Stunden oder so. Aber er mag es eh auch, er liebt es eh auch, auf Flohmärkten mitzugehen. Also, keine Qual oder so. Nein, das ist auch für mich keine Arbeit. Ich schaue halt gern. Ich würde da so oder so hingehen. Also selbst wenn ich das nicht hätte, würde ich trotzdem hingehen, weil ich Flohmärkte einfach liebe. Ich liebe die skurrilen Leute, die dort sind. Ich liebe die skurrilen Sachen, die es dort zu kaufen gibt teilweise. Also es ist einfach eine ganz eigene Welt irgendwie, diese Flohmarktwelt. Ist schon irgendwie lustig einfach.
Ich stelle jetzt mal die zweite mit mich und Zuckerfrage. Und zwar, die finde ich sehr spannend in deinem Fall, nämlich, was kann man von dir lernen?
Boah, also ich habe selber noch, glaube ich, sehr viel zu lernen. Ich weiß nicht, ob man so viel von mir lernen kann. Ein bisschen was ich mir angeeignet habe durch YouTube-Videos und Recherche, ist auf jeden Fall irgendwie, wie man Sachen erkennt, wie man manche Hölzer behandelt, mit was man sie pflegt. Also das kann man schon von mir lernen, wenn man das will. Aber da bin ich selber noch nicht ausgelernt. Ich bin ja keine Tischlerin oder so, ich habe keine Ausbildung in der Richtung. Wie gesagt, das ist alles irgendwie Trial and Error teilweise oder Learning by Doing. Aber mittlerweile kenne ich mich da schon ganz gut aus. Also wenn es um Wertbestimmung von gewissen Teilen geht, ist alles, was halt ab 50er Jahre ist, davor, keine Ahnung, also was Antiquitäten oder so angeht. Und ich habe zum Beispiel auch keine Ahnung von Porzellan oder solchen Geschichten, weil das nicht was ist, was mich interessiert. Aber da gibt es ja auch total wertvolle Dinge und das kann man von mir lernen. Und ansonsten vielleicht auch, wie man ein Unternehmen führt oder wie man sowas anfängt. Ich finde, gerade am Anfang hat man immer 1000 Fragen und irgendwie kennt man immer so wenige Leute, die selbstständig sind, die das schon mal durchlebt haben. Also da kriegt man sicher auch den einen oder anderen Tipp. Wenn jetzt jemand selbstständig sich machen will und dann auf mich zugeht, die schon selbstständig ist, habe ich doch kein Problem, mein Wissen zu teilen. Ich habe generell kein Problem, mein Wissen zu teilen. Ich teile mein Wissen gerne.
Aber ich finde, dass Selbstständiger, also der beste Tipp an Selbstständige ist, die besten Freunde sind Steuerberater.
Ja, das stimmt. Vor allem, ja, außer du machst es selber sehr gern, aber eigentlich die österreichische Bürokratie ist ein Wald, in dem man sich sehr schnell verirren kann, nicht mehr rausfindet.
Das ist immer mein Tipp an Freunde, die sich selbstständig machen. Such dir einen guten Steuerberaterin oder Steuerberater, sie werden deine Freunde.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Also das ist zum Beispiel was man von mir nicht lernen kann, so Steuergeschichten, keine Ahnung. Es interessiert mich nicht, ich will das einfach nur weg von mir haben.
Kann man von dir lernen, wie man schön zu Hause lebt oder ein schönes Zuhause hat?
Das schon, ja. Aber ich weiß nicht, ob man das unbedingt lernen muss. Ich glaube, ja, da gibt es wirklich so Leute, die das nicht können. Oder ich denke mir, wenn sie es nicht können, dann ist es ihnen nicht so wichtig. Also ich glaube, jemanden, dem das wichtig ist, der hat sowieso ein schönes Zuhause. Und jemanden, der, oder halt ein objektiv gesehen schönes Zuhause, jemanden, dem das nicht so wichtig ist oder dessen Leben sich mehrheitlich draußen abspielt, dem ist halt die Inneneinrichtung nicht so wichtig und dann ist es vielleicht nicht so stylisch, aber muss sie auch nicht sein. Also wenn es funktional ist, wenn du alles hast, was du brauchst und dir das eigentlich die Optik egal ist, dann passt das doch auch für dich, also würde ich mal sagen.
Ja, aber ich glaube, man kann vielleicht schon so, also ich glaube, also wo ich mir zum Beispiel total schwer tue, ist mit Beleuchtung auch oder so, oder wie man halt Räume gut beleuchtet oder Lampen gut einsetzt, ohne dass man irgendwie jeden dritten Tag dagegen rennt. Und ich glaube, da ist es, glaube ich, schon hilfreich, jemanden zu haben, den man fragen kann. Und da schließt meine nächste Frage an. Es gibt so manche Professionen und manche Leute, die Jobs haben, wo andere Leute glauben, dass der irgendwie, der ihre Tipps oder der die Beratung irgendwie so easy ist. Gibt es eigentlich viele Leute, die dann dich anrufen und sagen, du Marie, also ich wollte mal dir einen neuen Couchtisch bestellen. Welchen, glaubst du, sollte ich da hinstellen? Was sollte ich, glaubst du, machen? Und die das irgendwie erwarten von dir, dass du für jeden irgendwie so die Einrichtungsberaterin bist.
Das ist Gott sei Dank eigentlich nicht der Fall, weil das würde mir, glaube ich, schon ein bisschen auf die Nerven gehen, wenn das jeder selbstverständlich nimmt, wobei viele Leute mich fragen wegen optischen Dingen, weil sie wissen, dass ich dafür ein Auge habe. Also es geht jetzt nicht unbedingt um Möbel, auch bei Mode etc. Habe ich halt viele, die immer Rat von mir wollen, was ich per se jetzt nicht schlimm finde, aber wenn das jetzt fremde Personen wären oder wenn das jetzt einen, keine Ahnung, Ausmaß annehmen würde, wo ich mir denken würde, okay, das ist mir jetzt zu viel, dann würde ich, glaube ich, schon mal sagen, so, hey Leute, also eigentlich bin ich nicht eure persönliche Einrichtungsberaterin. Ich helfe euch natürlich gerne, aber in Maßen, weil ich habe ja auch keine Ausbildung in die Richtung. Ich habe weder Architektur noch Interior Design studiert. Ich mache das nach Gefühl quasi, also wirklich nach Gefühl. Und deswegen glaube ich, also gerade was, wenn du sagst, eben so Lichtgestaltung und so, das ist ja ein total eigenes Fach. Also da habe ich auch zum Beispiel null Tau, ja. Da gibt es eigene Studienrichtungen. Ich weiß sogar, dass es ein Studium gibt, weil der Freund von einer Freundin, sehr guten Freund von mir, hat das mit studiert. Also da kann man viel falsch machen. Das stimmt auf jeden Fall. Und da will ich mich jetzt auch nicht so als die Expertin hinstellen. Klar, ich habe ein gutes Auge dafür, aber ja, ich bin jetzt nicht unbedingt die mega Interior- oder ja, die Inneneinrichtungsexpertin, weil ich auch nicht die Ausbildung habe. Und ich finde schon, dass eine Ausbildung in die Richtung, also da geht es ja auch um Farbdesign, um wie kombiniert man was, wie du sagst, Lichtgestaltung etc., Raumgestaltung, wie macht man den Raum größer oder wie lässt man den Raum größer wirken, das habe ich alles nicht gelernt. Also ich, natürlich interessiere ich mich dafür und dann lese ich den ein oder anderen Artikel darüber, aber es hat schon seine Berechtigung, dass man da auch eine eigene Profession hat und da würde ich eher sagen, wenn jetzt jemand einen Couchtisch kaufen will, welchen soll ich nehmen? Natürlich kann ich meine persönliche Meinung dazu äußern, aber wenn die Person fachlichen Rat will, dann sollte sie sich halt an einen professionellen Innenausstatter wenden, oder Innenausstatterin wenden, weil ja, das ist halt eine Profession, die auch anerkannt werden sollte und die habe ich halt einfach nicht.
Wir haben es bei der Themenvorstellung kurz ein bisschen angeschnitten. In den letzten Jahren haben wir ja alle miteinander sehr viel Zeit zu Hause verbracht. Und ich glaube, ich kenne fast niemanden, der nicht irgendetwas in dieser Zeit in seinem Zuhause verändert hat. Merkst du das bei dir auch? Also, oder bei der Nachfrage bei dir, dass es in den letzten Jahren irgendwie angestiegen ist, weil die Leute ihr Zuhause verändern wollen oder sich einfach mehr damit beschäftigen, wie ihr Zuhause ausschaut?
Da kann ich klar Ja sagen. Also wir haben gemerkt, dass gerade in den Zeiten, wo die Lockdowns waren, unsere Umsätze extrem gestiegen sind. Persönlich habe ich auch meine ganze Wohnung umgestaltet in der Pandemie. Es gab nicht so viel zu tun. Ich hatte auf einmal Zugang zu vielen schönen Möbelstücken. Natürlich habe ich mir das ein oder andere Stück selbst behalten. Und ja, also auf jeden Fall, das ist ein klares Ja. Die Leute haben mehr Zeit zu Hause verbracht. Wenn du deine eigenen vier Wände so viel siehst, geht es dir halt irgendwann auf die Nerven und du willst irgendwas verändern. Gerade, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen sexist, aber eigentlich mehrheitlich die Motivation haben, irgendwie Sachen zu verändern, sind, glaube ich, gerade in heterosexuellen Beziehungen halt die Frauen. Ich weiß zwar nicht, warum das so ist, aber es ist einfach so, keine Ahnung. Und ich weiß auch, dass von meinen Freundinnen viele die Wohnung umgestaltet haben oder auch von meinen Freunden, dann die Freundinnen von denen oder die Frauen von denen, die Wohnungen umgestaltet haben. das ist halt, ich weiß nicht warum, immer noch irgendwie so ein weiblich besetztes Thema. Keine Ahnung, warum Männern das nicht so wichtig ist, oder heterosexuellen Männern, ich sage jetzt mal cis-heterosexuellen Männer, weil es ist einfach so, dass nicht so wichtig ist. Ich weiß es nicht. Mit anderen, keine Ahnung, Wertvorstellungen oder ja, ich weiß es, ich kann es nicht sagen, keine Ahnung.
Irgendwer muss sich um die Weltbeherrschung doch kümmern.
Da fangen wir mit der eigenen Wohnung an.
Richtig. Wir haben schon darüber ein bisschen gesprochen, also deine Liebe zu Vintage und was der Unterschied ist zu Secondhand, kenne ich jetzt aus, und wie du das irgendwie organisierst. Für Leute, die deinen Shop noch nicht kennen, noch nicht an dieser Stelle, wenn mir jemand sagt, ich verkaufe Vintage-Müll, denke ich immer, das kostet wahnsinnig viel Geld und ist eigentlich unleistbar. Wie kann man sich vorstellen, wenn man sagt, okay, ich möchte mir einen Vintage, Schreibtisch in meine Wohnung stellen? Was kann man da rechnen, was sowas kostet? Und was kostet bei dir? Und wie lange dauert das ungefähr, bis man den haben kann? Oder so ungefähr?
Da gibt es von bis, also ich würde mal sagen, ich habe jetzt gerade einen Schreibtisch, den verkaufe ich um 200 Euro, was ein okayer Preis ist, finde ich. Also das ist auch etwas, was sich Personen leisten können, die nicht so, also die halt nicht wahnsinnig viel verdienen.
Es ist nicht viel unterschiedlich zu einem neuen Schreibtisch bei Kika, Lutz, genau, Rainer, wo auch immer. Ja.
Aber wie gesagt, ich habe ja vorher schon angesprochen, dass ich meine Preise so gering wie oder so knapp kalkuliere, damit ich eben das bieten kann, dass man bei mir auch Möbelstücke kaufen kann, die nicht eine Lawine kosten oder dann halbe des Jahresgehalt quasi, gibt's ja auch. Wenn du jetzt ein Designstück haben willst, das wirklich sehr selten ist, dann würde ich das schon auch mit über 1000 Euro rechnen. Also das ist eine Preisspanne, da gibt's von bis und da gibt's auch bei mir von bis zu kaufen. Wie gesagt, bei 200 circa fängt es an, bis nach oben offen quasi. Also es gibt echt es gibt aber auch Leute, die gestörte Preisvorstellungen haben, wo ich mir denke, es ist ein Fantasiepreis, was willst du dafür? Ja, keine Ahnung. Nur weil es so selten ist, es ist trotzdem gebraucht und es ist trotzdem, weiß ich nicht, wie viele Jahre alt. Also keine Ahnung, manche Leute sind da oder manche Händler auch sind da, ich will jetzt nicht über die Händler lästern, aber manche, ich sehe das ja nur selber, weil manche Händler haben da einfach, vielleicht, ich weiß es auch nicht, die Händler haben vielleicht einen anderen Aufwand. Die kaufen das vielleicht aus Skandinavien oder lassen sich irgendwo importieren. Natürlich kann man es dann nicht um den Preis anbieten, den ich anbiete, wenn ich es aus dem 20. hole oder so. Ja, also irgendwie logisch. Da kann ich nicht dahinter blicken. Deswegen weiß ich weiß die Preisstrukturen von der, also die Zusammensetzung von den Personen nicht oder von den Händlern nicht. Aber ja.
Bleiben wir bei den 200 Euro Schreibtisch, also als Beispiel. Ja. Ja. Also ich schaue mir den auf deiner Webseite an und dann komme ich zu dir ins Geschäft und schaue mir nochmal an, so in echt, und sage dann, ja, das ist der Schreibtisch meiner Träume, ich möchte den mit dir kaufen. Wie funktioniert dann das mit der Lieferung? Wie lange dauert das circa? Wie ist da so ein Ablauf bei dir?
Also kaufen kann man bei mir eh gleich, bar, mit Karte. Wenn du nicht gleich zahlen willst, kannst du mit Überweisung zahlen. Also viele Zahlungsmöglichkeiten oder alle Zahlungsmöglichkeiten möchte ich gerne anbieten. Und wir bieten noch Lieferung an gegen Aufpreis. Also es kostet auch was. Prinzipiell in Wien. Und wenn es außerhalb von Wien ist, dann habe ich dann Kontakt zu einer recht günstigen Möbelspedition, die man dann beauftragen kann. Selbstabholung ist natürlich auch immer eine Option. Es gibt viele Leute, die sich einfach dann ein Auto ausbauen oder ja, sich irgendein Auto mieten und das selber abholen. Und ich schaue immer, dass ich das so schnell wie möglich eigentlich rausbekomme wieder quasi, weil mein Shop ist ja nicht so groß und ich will auch immer was Neues bieten. Und deswegen, ich würde mal sagen, immer zum frühestmöglichen Termin wird auch die Lieferung stattfinden. Also das ist auch schnell bei dir. Es ist nicht so, wie wenn man was bei met.com bestellt. Und dann wartet man 3 Monate oder so auf einen Schreibtisch, den man eigentlich vielleicht sogar jetzt schon dringend brauchen würde, weil jetzt zum Beispiel die Uni losgeht oder ich weiß nicht, du einen Homeoffice-Job hast oder sowas. Also da würde ich sagen, bin ich schon gut dabei, schnell auch zu liefern.
Ich stelle dir mal die dritte große mit Milch und Zucker Frage. Und zwar ist das, was bringt dich zum Lachen? Und du hast jetzt schon ein bisschen von den Händlern erzählt und von so Verkaufsgesprächen und da stelle ich mir teilweise, ich arbeite auch teilweise im Verkauf, das kann schon lustig sein.
Ja, also zum Lachen, was mich zum Lachen bringt. mich zum, also positiv, im positiven Sinne bringt mich zum Lachen oder zum Lächeln, wenn jemand sich extrem freut über ein Teil, das er vielleicht schon seit Ewigkeiten gesucht hat und dann bei mir gefunden hat. Und wenn ich jemandem einfach eine Freude machen kann mit dem Kauf, das ist das Schönste, deswegen macht man das eigentlich. Also, dass man Menschen mit Möbelstücken zusammenbekommt oder mit Teilen, mit, oder die vielleicht auch einfach eine Erinnerung geknüpft haben an diese Möbelstücke. Ich hatte das auch schon oft, dass Personen gekommen sind, die meinen, oh, das ist so schön, das ist bei mir, das weiß ich noch, die früher, die Oma, die hatte das auch im Wohnzimmer hängen und oh, und eigentlich, ja, also das sind halt Kindheitserinnerungen, die jetzt dran hängen und jeder schwärmt gerne oder ist nostalgisch oder ist gerne nostalgisch bis zu einem gewissen Grad. Und das finde ich immer extrem schön, wenn die Personen dann auch ein bisschen erzählen, von ein bisschen was Persönliches erzählen. Und sie sich freuen über ihren Kauf. Und im negativen Sinne zum Lachen bringen mich absurde Preisverhandlungen von Menschen, die am liebsten das gratis haben oder 50% Rabatt haben wollen. Also das ist halt einfach nicht drinnen. Wie gesagt, ich kalkuliere sehr eng und ich habe, also die Arbeit, die ich mache, die, das ist was wert. Und finde ich, und es ist auch legitim, dafür einfach Geld zu verlangen, weil wir einfach monetär den Wert bemessen. Und warum sollte es bei mir nicht so sein?
Wir haben vor ein paar Monaten den Inhaber von Artistik zu Gast gehabt und der hat gesagt, es wäre manchmal besser, Leute geben nicht 50 Euro für ein Poster bei IKEA aus, das jeder Zweite irgendwie in seinem Hintergrund hängen hat, sondern geben vielleicht einmal 100 Euro aus und kaufen sich ein Einzelstück. Ist das vielleicht auch mal dein Ansatz? Bei Vintage-Möbel?
Ich möchte die Person nicht irgendwie zu nahe treten, also das finde ich ein bisschen privilegiert zu sagen, weil 50 Euro haben oder nicht, ist halt für manche Personen einfach schon was. Wisst ihr, was ich meine? Oder geht's?
Ja, also. Aber wenn du 50 Euro nimmst für ein Poster bei IKEA und vielleicht um 50 Euro in seinem Fall ein Bild kauft von einem Künstler, das vielleicht ein bisschen kleiner ist einfach, ja. Sind das die gleichen 50 Euro?
Ja, also ich würde persönlich würde ich auf jeden Fall den Künstler natürlich unterstützen, weil ja, der sein Herzblut reingesteckt hat und jahrelang auch wahrscheinlich da geübt hat, dieses Bild zu malen oder halt so lange sich ja geübt hat. Man muss es auch üben, malen oder zeichnen muss man auch üben. Also Kunst ist auch nicht das, was jeder machen kann. Oder was
man, also da geht es ja um die Individualität. Es geht ja um die Individualität, nicht also halt vielleicht ein kleineres Bild zu haben oder vielleicht einen kleinen Schreibtisch oder einen kleineren Couch in deinem Fall oder kleinere Couch, was auch immer. Ja? Und dafür aber nicht Bilder dort stehen zu haben oder irgendein anderes Regal, wie auch immer es heißen mag, sondern halt vielleicht einfach weniger zu haben und dafür aber wirklich individueller. Würde mich interessieren, ob das nicht auch ein bisschen dein Ansatz ist.
Persönlich ja, aber ich möchte das jetzt niemandem aufoktroyieren, weil...
Nein,
ja, also persönlich natürlich. Ich habe auch lieber kein IKEA-Möbel und irgendwie was unique ist und was meine Persönlichkeit besser widerspiegelt als ein Billigregal. Billigregal ist fucking langweilig. Das ist... Und auch noch beschissene Qualität. Also persönlich, wie gesagt, jemand, der ein Billigregal zu Hause hat, überhaupt keine Hard Feelings. Es passt. Wenn es für deine Zwecke passt, dann passt es einfach. Ja. Aber für mich persönlich wäre das halt der Albtraum. Also ja, für mich persönlich steht Individualität schon vor einem Massenprodukt und dann bin ich auch gewillt, mehr dafür auszugeben, auf jeden Fall. Also sonst hätte ich, glaube ich, dieses Geschäft nicht, wenn mir das nicht wichtig wäre. Ja. Und wenn ich nicht dahinter stehen würde, dass man auch mehr zahlt für etwas, was individuell ist und wo eine Person dahinter steht, wo auch eine Persönlichkeit einfach dahinter steht und nicht ein Riesenkonzern.
Kannst du dich noch an das erste Möbelstück erinnern, das du verkauft hast?
Das war bei der Eröffnung ein Sideboard, glaube ich. Oder bei der Eröffnung, wir haben halt eine Eröffnung gemacht und da wurde so viel verkauft. Ich weiß nicht, ob das erste war. Aber das weiß ich nicht mehr genau, aber es war Sideboard oder Stühle. Also nein, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, weil das war ein Eröffnungstag und da haben extrem viele Leute gekauft. Also da wurde einfach extrem viel gekauft. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was da von der zeitlichen Reihenfolge her das erste war. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr.
Ich stelle mal die letzte mit Milch und Zucker Frage. Nämlich die vierte. Und zwar reisen wir gemeinsam in die Zukunft. Es sind 5 Jahre vergangen. Es ist das Jahr 2027. Was ist im besten Fall in den letzten 5 Jahren in deinem Leben passiert?
Im besten Fall habe ich ein eigenes Geschäft und bin nicht mehr Untermieter von meinem Freund und vielleicht auch eine Angestellte oder einen Angestellten, der mir Arbeit abnimmt und kann meinen Job nebenbei kündigen und das Vollzeit machen. Hast du schlechtester Fall auch noch gesagt? Nein, im besten Fall, oder?
Nur im besten Fall. Wir wollen nur positiv in die Zukunft schauen.
Okay, also das wäre der beste Fall quasi. Ich habe mein eigenes Geschäft, das ich Vollzeit betreibe.
Wie viele Stunden würdest du sagen, verbringst du mit deiner Interior-Leidenschaft und mit deinem Shop?
Am Tag oder in der Woche oder am Tag?
Woche.
Ja, in der Woche. Eine Woche, wie viele Stunden? Ich schätze 40.
Schon irgendwie Vollzeit-Job.
Ja, also es gibt immer, ich bin auch nicht immer gleich motiviert, muss man auch dazu sagen, wenn man nebenbei auch noch einen anderen Job hat, wo man auch seinen Hirnschmalz reinbuttern muss, ist das schwierig, immer komplett motiviert zu bleiben. Jetzt im Sommer war ich ein bisschen auf chillig, aber jetzt gehe ich also schon, also Wochenende, da geht schon manchmal der ein oder andere Tag drauf, dann auch für Geschichten wie Möbel abholen oder mal im Shop putzen, muss auch irgendwie gemacht werden. Oder neu arrangieren oder was montieren oder was herrichten. Also aber wie gesagt, dadurch, dass ich das so gerne mache, sehe ich das eigentlich auch nicht so als Arbeit per se. Also es ist halt einfach irgendwie mein Hobby, aber es ist auch meine Arbeit.
Wir haben eben den Prozess ein bisschen durch, so wo du, wie du deine Möbel kaufst und das Geschäft und wie du es verkaufst. Und da würde mich nur noch interessieren am Schluss, ob du dich von Dingen schwer trennen kannst. Also das ist der Schreibtisch, bleiben wir beim Schreibtisch. Dieser 200 Euro Schreibtisch, der steht dann, keine Ahnung, 2 Wochen bei dir im Shop und vielleicht arbeitest du auch drauf, weil es gerade praktisch ist. Ist es noch schwer, den herzugeben?
Nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Also ich freue mich jedes Mal, wenn ich was verkaufe. Ich glaube, jeder kleine Unternehmerin oder jeder kleine Unternehmer wird dieselben Gefühle haben. Es ist jedes Mal, wenn du was verkaufst, du kriegst so einen Mini-Motivations-Push eigentlich und denkst so, wow, das ist geil, was, oder keine Ahnung, das ist geil, was ich mache, oder das ist richtig, was ich mache, und überhaupt nicht, ich hänge gar nicht an den Sachen. Also emotional hänge ich nicht an den Sachen, sagen wir so. Ich würde mehr an meine Möbeln zu Hause emotional hängen, da würde ich mir, also es kommt auch drauf an, was für Möbel, ja, aber an denen würde ich emotional mehr hängen, aber ich bin generell kein Mensch, der an Dingen hängt. Also ich trenne mich, kann mich sehr gut von Dingen trennen, sagen wir so.
Dann würde ich sagen, für heute sind wir am Ende angelangt. Ich habe noch eine Frage, und zwar haben wir jetzt die ganze Zeit über das Geschäft gesprochen, aber jetzt zum Schluss nochmal für alle gesammelt. Wo findet man es? Wie findet man es? Und ja, prinzipiell alles kommt zu uns in die Shownotes. Also wer das genauer anschauen will, einfach bei den Shownotes schauen oder bei unserem Blog findet man das auch. Aber jetzt nochmal gesammelt von dir.
Gerne. Also, wo findet man mich? Den Shop, den physischen Shop, findet ihr in der Heinestraße 30 im 2. Bezirk in Wien. Online-Präsenz habe ich natürlich auch. Ein Shop ist es nicht wirklich, es ist eine Website, wo ich meine Sachen hochlade, Bilder hochlade, ein bisschen eine Beschreibung dazu schreibe und man dann anfragen kann wegen einem Besichtigungstermin oder wegen einem Liefertermin. Und das ist www.bonbon, so wie das Zuckerl, -interior.at. Und natürlich, da ich eine alte Social Media Managerin bin, habe ich alle Social Media Kanäle, nicht alle Social Media Kanäle, die es gibt, aber bin ich natürlich auf Facebook zu finden, auf Instagram und auf Pinterest. TikTok ist vielleicht in Zukunft in Planung, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, Reels oder nicht Reels, Videos zu drehen, aber dabei nur Facebook, Insta, Pinterest.
Kann ich nur sehr empfehlen. Seit ich die Vorstellung geschrieben habe, habe ich die ganze Zeit so ein bisschen offen und denke mir jedes Mal, wenn wir wieder zurückziehen nach Wien, komme ich vorbei und kaufe irgendwie dein ganzes Geschäft.
Würde mich freuen, wenn du vorbeikommst. Musst du mein ganzes Geschäft kaufen, aber auf einen Plauscher bin ich immer gerne. Für einen Plauscher bin ich immer gerne zu haben.
Ein Espresso Martini?
Ein Espresso Martini, ja. Aber da müssen wir uns beim Nachbarn bestellen. Ich glaube, der hat sogar eine Espresso-Martine, weil neben uns ist eine Bar, also eigentlich Café/Bar, der hat echt guten Aperol-Spritz. Also,
na bitte, perfekt.
Ja.
Gibt es sonst noch etwas, was du gerne den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest?
Ich würde mich natürlich mega freuen, wenn ihr vorbeischaut, gerne mit mir auch mal plaudert oder so. Ich bin immer, wie gesagt, immer gerne zu haben für ein Pläuschen. Natürlich auch über die Materie, über die Möbel. Und ich freue mich, wenn ein lokales Unternehmen wie ich ein bisschen einen Push auch bekommt. Also will, das ist halt schwierig, sich ein bisschen also, zu behaupten, auch in dieser, in der Menge von großen Playern wie IKEA etc., die es auch gibt. Und ich freue mich jedes Mal über jeden Kunden. Also alle, an alle Kunden vielleicht, die oder an jeden, der schon mal bei mir gekauft hat, der das vielleicht hört hier, vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Es bedeutet mir echt viel. Ja, ich möchte mich auch bedanken für eure Einladung und für die Möglichkeit, die ihr mir da gegeben habt, ein bisschen über mich bzw. über mein Geschäft zu erzählen und meine Leidenschaft zu erzählen. Danke, danke.
Gerne.
Und alles Liebe an deine Mama.
Da wird sie sich sehr freuen. Wir werden uns alle auf deine Seite schauen und uns überlegen, wie wir die Wohnung neu einrichten. Und alle dummen Fragen, wie man das am besten macht, werden wir dir auch stellen. Und mir bleibt auf jeden Fall auch Danke zu sagen für die Zeit und für den Einblick in deinen Job und in dein Geschäft und in deine Geschichte. Und wer andere Geschichten von anderen Menschen hören will, kann diese finden auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf unserem Blog unter www.mitmichundzucker.at.